Und genau das war sein Ziel, Mittelpunkt sein. Er hatte ja jetzt Geld genug, er war keinem mehr Rechenschaft schuldig, er konnte Partys geben, seine Freunde haben ihn gefeiert, sie waren fröhlich und glücklich und er hatte jetzt sehr viele Freunde und Freundinnen. Alles war so, wie es sich sein Herz vorstellte. Er hatte sein Erbteil, sein Gut vom Vater bekommen und Gottes Wort sagt uns, er brachte alles durch. Er verprasste sein gesamtes Erbe, alles, was er hatte. Was aber war sein Problem? Was war eigentlich der Fehler, den er gemacht hatte? Er wollte nicht mehr nach dem Willen des Vaters fragen. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Er wollte nicht mehr fragen, Vater, ist es dir recht, dass ich jetzt dieses oder jenes tue? Vater, ist es dir recht, dass ich diese Freunde habe, diesen Umgang pflege? Er hat nicht mehr den Vater gefragt, er hat selbst entschieden. Er lebte jetzt nach seinen eigenen Plänen, nach seinen eigenen Wünschen. Wie der Vater denkt, was der Vater sagt, das war ihm egal. Es interessierte ihn gar nicht mehr. Er war froh, dass er jetzt weit weg genug war von diesem Vaterhaus und er lebte herrlich und in Freuden nach seinem Herzen, so wie er sich das Leben wünschte und so wie er sich das Leben vorstellte. Und jetzt sagt manch einer unter uns vielleicht, was geht mich diese Geschichte heute an? Ich habe kein Erbe zu erwarten, meine Verwandten sind alle ärmer als ich, denen könnte ich eher was geben, ich habe nichts zu erwarten. Aber lasst uns einmal darüber nachdenken, mit welchem Erbe der Vater im Himmel uns beschenkt hat. Gott hat uns einen großen Reichtum mit unserem Leben gegeben. Gesundheit, Fähigkeiten und Begabungen, manche Güter, die er uns anvertraut hat. Wir können zum Beispiel sehen, wir haben Augen. Gott hat uns auch ein Gehör gegeben, er hat uns eine Stimme gegeben. Kaum hat der Mensch das Licht der Welt erblickt, geht das Geschrei schon los. Was für ein Reichtum hat Gott uns gegeben? Hände, die zufassen können, Füße, die gehen können. Und welch ein Reichtum zum Beispiel gesunde Augen sind, das weiß der, der nicht oder nur schlecht sehen kann. Wir nehmen das vielleicht gar nicht so wahr im Alltag. Und ich möchte heute Morgen einmal fragen, haben wir schon einmal daran gedacht, dass wir überhaupt nichts dazu getan haben, dass wir sehen können? Haben wir das überhaupt verdient, dass wir sehen können? Sind wir vielleicht besser als jemand, der nicht sehen kann? Oder ich möchte weiter fragen, haben wir immer, wenn wir etwas angesehen haben, den Vater gefragt, ist es recht, was ich mir jetzt gerade anschaue? Oder haben wir gedacht, was geht das Gott an? Der ist im Moment nicht hier, der sieht mich ja jetzt eh nicht. Also kann ich ruhig dieses oder jenes ansehen? Kann ich dieses oder jenes lesen? Der Vater im Himmel, der uns die Augen gegeben hat, damit wir überhaupt lesen können, damit wir überhaupt sehen können, wie denkt er darüber, was du liest, was du siehst? Wir haben den Vater nicht gefragt, oft den Vater nicht gefragt. Vater, wie denkst du jetzt darüber, wenn ich mir das anschaue? Handeln wir nicht oft wie der verlorene Sohn? Der Vater ist weit weg und endlich kann ich tun und lassen, was ich will. Genauso ist es mit unseren Ohren. Was hört man nicht alles? Was wird unseren Ohren geboten? Haben wir den Vater gefragt, ob es recht ist, was wir so alles hören? Da kommt jemand vielleicht zu uns und redet über den anderen, nicht mit dem anderen, sondern über den anderen. Ist es nicht so, dass wir oft mit Begeisterung zuhören? Wie viel Leid und Unfrieden finden wir unter Menschen, zum Teil bis in unsere Gemeinden hinein, weil man lieber über den anderen spricht als mit dem anderen. Haben wir den Vater gefragt, ist es dir recht, was wir da hören und reden? In unserer heutigen Zeit klingt das wahrscheinlich alles sehr uncool. Den Vater fragen, passt das überhaupt noch in unsere moderne Welt? Wir sind es gewohnt, selbstbestimmt zu leben und selbst zu verwirklichen. Wir sind aufgeklärte Menschen. Wir sind gebildet, wir wissen, wo es lang geht. Den Vater fragen? Ist es in unseren modernen Familien nicht oft genau umgekehrt? Da bestimmen vielfach die Kinder die Richtung. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen oder gar pädagogisch bewerten, aber nein, wir fragen oft den Vater nicht mehr. Und wir entfernen uns damit Stück für Stück vom Vaterhaus. Haben wir denn Angst, dass wir bei Gott zu kurz kommen, wenn wir nach seinem Willen fragen und nach seinem Willen leben? Schon im Alten Testament lässt Gott seinem Volk sagen, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Also Gott will eigentlich unser Gutes. Aber fragen wir ihn, haben wir ihn gefragt bei den wichtigen Weichenstellungen unseres Lebens? Vielleicht bei der Partnerwahl, Vielleicht, wenn berufliche Veränderungen anstehen oder wenn wir größere wirtschaftliche Verpflichtungen eingehen. Was geht das Gott eigentlich an? Ich weiß, wo es lang geht. Haben wir den Vater gefragt? Der verlorene Sohn hat diesen Fehler gemacht. Er wollte seinen Vater nicht mehr fragen. Er wollte nach seinem eigenen Willen leben, sein Erbe so gebrauchen und verbrauchen, wie er es für richtig hielt. Und am Ende, so lesen wir, hat er das Ganze gut durchgebracht. Es war alles weg. Er hat alles durchgebracht, ohne ein einziges Mal danach zu fragen, was der Vater dazu sagt. Und der ganze Umgang, den er jetzt hatte, hat sicherlich mit dazu beigetragen, ihn in den Dreck hinunterzuziehen. Und dann kam eines Tages der Augenblick, der kommen musste. Der Kühlschrank war leer und der Gefrierschrank war auch leer. Das Bankkonto war leer und die Brieftasche war leer. Es war alles leer und er hatte nichts mehr. Das ganze Erbe war aufgebraucht. Nichts mehr ist übrig geblieben von dem, was der Vater ihm mitgegeben hat. Vielleicht fällt uns jetzt der eine oder andere ein, dem es in der heutigen Zeit genauso ergangen ist, der seine Gesundheit, seine ganze Kraft verloren hat, nur weil er in Schuld und Sünde gelebt hat. Seine ganze Habe hat er vielleicht verspielt oder hat sich kaputt getrunken. Er hat nie den Vater gefragt, was meinst du, was ich tun sollte? Er hat selbst gehandelt, so wie er wollte. Menschen sind in Abhängigkeit geraten, süchtig geworden, krank geworden und sterben, nur weil sie den Vater nicht fragten, sondern selbst gehandelt haben und meinten, das ist das Leben. So dachte der verlorene Sohn, so wie ich lebe, das ist das Leben. So wie ich mir das Leben gestalte, das ist das Leben. Und Gottes Wort sagt uns, er hat all sein Gut verbraucht, ein tragischer Lebenslauf. Und Gottes Wort sagt uns, wir werden einmal Rechenschaft ablegen müssen vor Gott darüber, wie wir hier gelebt haben auf Erden. Als der verlorene Sohn gar nichts mehr hatte, am Ende seines Lebens angekommen war, nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts anzuziehen, keine Freunde mehr, die hatten ihn alle verlassen, da ging er zu einem Landwirt und suchte Arbeit und er schickte ihn auf das Feld, die Schweine zu hüten. Und wir haben gelesen, dort versuchte er das zu essen, was die Schweine bekamen und selbst das gab man ihm nicht mehr. Er war am absoluten Nullpunkt und Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er hatte sich vom Vaterhaus abgewandt, gefühllos seinen Vater verlassen und der Vater, demjenigen, der sich bewusst vom Vaterhaus abwendet, geht der Vater nicht nach. Im Gegensatz zu der Geschichte, die Jesus ganz am Anfang dieses 15. Lukas-Kapitels erzählt, nämlich dem vom verirrten Schaf, wir kennen das, da geht der Hirte dem einen nach und lässt die 99 zurück. Aber es ist ein Unterschied, ob wir uns verlaufen oder ob wir ganz bewusst sagen, nein, ich will nicht mehr den Willen des Vaters tun. Ich möchte so leben, wie ich möchte. Und wir lesen hier nicht, dass der Vater diesem Sohn nachgeht. Er geht nicht zu den Schweinen. Der Vater wartet, ja. Aber er geht nicht, den verlorenen Sohn zu suchen und wieder nach Hause zu bringen. Dabei war dieser Sohn ein Mensch, der wusste, wo die Quelle des Lebens ist. Im Vaterhaus nämlich, da kam er ja her. Mein Vater hat er sich dann gesagt. Und ich komme hier um vor Hunger. Aber was nützt es zu wissen, mein Vater hat, wenn man bei den Schweinen ist und wenn man dort bleibt? Es nützt gar nichts. Es stank dort bei den Schweinen und folglich stank er auch. Ich weiß nicht, wer schon mal im Schweinestall war. Das ist grausam. Er hörte den ganzen Tag nichts anderes als das Grunzen der Schweine. Und wie sagt man so schön, Umgang formt den Menschen. Und er wurde geformt jetzt von den Schweinen. Und ich kann mir vorstellen, er stand jetzt dort und überlegte und wusste, hier bleiben ist eigentlich das Ende. Hier bleiben heißt sterben, aber nach Hause gehen heißt leben. Und dann sagt uns die Bibel, er ging in sich. Das heißt, er überdachte sein Leben und dabei geschah etwas mit ihm. In 5. Mose 30, Vers 19 sagt Gott, ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, Segen und Fluch. Und warum denn? Das sagt Gott jetzt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Das möchte Gott für unser Leben. Und ich glaube, diese Situation erlebte dieser verlorene Sohn dort bei den Schweinen. Wenn du in dich gehst, wenn du dein Leben überdenkst, dann erlebst du diesen Augenblick. Der Vater im Himmel stellt dich vor eine Entscheidung. Er stellte auch mich vor eine Entscheidung, als ich auf falschem Wege war. Jeder von uns ist sicherlich auch schon mal auf falschem Weg unterwegs gewesen. Und dann hatte ich zu entscheiden, ich war in einer Wegkreuzung und es hieß rechts oder links. Tod oder Leben, Segen oder Fluch, entscheide du. Und dann rief mir der Vater zu, erwähle das Leben. Und Jesus Christus kam in diese Welt und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Sohn verstand das in dieser Situation. Er ging in sich, er hörte innerlich dieses Angebot, erwähle das Leben. Oft macht der Mensch an dieser Stelle einen Punkt. Wir wissen, Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg und ich brauche Jesus. Das wissen viele Menschen, manche sagen es sogar auch, aber vielfach bleibt es bei dieser Erkenntnis. Wenn der verlorene Sohn an diesem Punkt stehen geblieben wäre, wäre er nie zum Vater zurückgekommen. In unserem Text heißt es, und er machte sich auf, es genügt nicht zu erkennen, verloren zu sein. Es genügt auch nicht zu erkennen oder zu wissen, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Es genügt nicht, wenn wir uns nicht auf den Rückweg machen, nach Hause gehen. Zurück nach Hause, zurück zum Vater. Ich weiß nicht, ob wir uns schon einmal Gedanken darüber gemacht haben, wie dieser junge Mann wohl ausgesehen haben mag. Als er fortging, ist völlig klar, im feinsten Anzug, ne, brauste er dann vom Hof in seinem neuen Auto. Ich übertrage das gern mal in unsere heutige Zeit. Aber als er zurückkam, wie mag er ausgesehen haben? Da gibt es eine Geschichte von einem Maler, der in England gelebt hat, der versucht hat, sich das vorzustellen. Und er wollte einen Mann finden, der so aussieht, wie der verlorene Sohn wohl ausgesehen haben könnte oder müsste, als er auf dem Rückweg nach Hause war. Er wollte den malen. Und er hat überlegt, wo kann ich jemanden finden, der so aussieht, wie ich mir diesen verlorenen Sohn in der Situation vorstelle. Und er lief durch seine Stadt und fand keinen Menschen, der seinen Vorstellungen entsprach. Die sahen alle schöner aus, besser. Die sahen gebildet aus, sauber. Und dann endlich kam er an den Stadtrand in eine Gegend, wo normalerweise kein anständig gekleideter Mensch mehr hingeht. Dort, wo die Menschen leben, die von Müll leben. Wo gar keine richtigen Häuser mehr stehen, wo die Leute alle in irgendwelchen Löchern hausen. Wo keiner einen Anzug trägt, wo keiner gewaschen ist, wo keiner gekämmt ist, keiner rasiert ist. Wo keiner richtige Kleidung anhat, nur noch Lappen am Leibe trägt. Und dort fand er dann endlich einen, von dem er dachte, so, genau so muss der verlorene Sohn ausgesehen haben. Ungewaschen, ungekämmt, unrasiert, mit Lumpen am Leib, die gar nicht mehr so aussahen, als wären sie irgendwann mal richtige Kleidung gewesen. Er stank ganz fürchterlich, war voller Dreck. Und der Maler war sich sicher, so muss der verlorene Sohn ausgesehen haben. Das ist mein Mann. Nun war es jetzt gar nicht so einfach, diesem Mann sein Anliegen klarzumachen. Aber er konnte ihn dann letztlich überreden und gab ihm seine Adresse und sie vereinbarten einen Termin für den nächsten Tag, dass dieser Mann dann kommen sollte, damit er ihn malen kann. Er gab ihm sogar einen Vorschuss, damit dieser Mann auch wirklich glaubt, dass er es ernst meint. Und dann kam der Termin. Und der Maler hatte Pinsel und Farbe und Leinwand und alles fertig bereitgelegt, um diesen Mann zu malen. Es klingelt an der Tür, draußen stand ein Fremder, den der Maler nicht kannte. Und er fragte ihn, was er wollte. Und der Mann sagte, ja, ich bin doch derjenige, den Sie gestern angesprochen haben, den Sie malen wollten. Und jetzt erkannte ihn der Maler und er verstand, was passiert war. Dieser Mann hatte sich von dem Vorschuss rasieren lassen, die Haare schneiden lassen, der hatte sich gründlich gewaschen, der hatte sich neu eingekleidet, der sah richtig gut jetzt aus. Nichts mehr war von dem Mann zu erkennen, den er gestern da am Stadtrand im Müll getroffen hatte. Und der Maler sagt zu dem Mann, ich kann sie so nicht gebrauchen und schickt ihn wieder fort. Handeln wir nicht oft genauso, wenn wir vom Leben beschmutzt sind? Am Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst gehen, da sind wir fromm. Dann haben wir ein frommes Mäntelchen übergezogen, dann machen wir ein frommes Gesicht, dann haben wir die Bibel unter den Arm geklemmt, dann sind wir fromm. Aber wie sieht unser Leben am Montag aus und am Dienstag? Und wie oft mag der Herr Jesus gesagt haben, ich kann dich so nicht gebrauchen, du solltest kommen, wie du bist. Das war doch der Wunsch des Malers. Er wollte diesen Mann so haben, wie er wirklich ist. Wir machen uns immer gern selbst zurecht und helfen ein bisschen nach, aber wir können mit unserer eigenen, selbstgemachten Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen. Der Maler sagt, ich kann sie so nicht mehr gebrauchen. Der verlorene Sohn, der macht sich so auf den Weg, wie er war. Dreckig, zerlumpt, voller Gestank, von dem Umgang mit Schweinen geformt, den Geruch der Schweine angenommen. So macht er sich auf den Weg. Und als er noch weit weg war, so lesen wir, da sah ihn der Vater. Welch ein treuer Vater. Wie lange mag er dort gestanden haben und gewartet haben? Er stand dort und wartete auf seinen Sohn. Und der Sohn wollte etwas sagen, aber der Vater rannte ihm entgegen und fragt gar nicht, wo ist denn dein Anzug? Wo ist das ganze Geld? Was hast du mit dem Erbe gemacht? Der Vater fragt nicht, er weiß. Gott weiß. Er kennt auch dein und mein Leben. Wir brauchen uns und ihm nichts vormachen. Wir dürfen und sollen so kommen, wie wir sind. Gott weiß. Der Vater ging seinem Sohn entgegen und umarmte ihn und drückte ihn und küsste ihm auf diesen ganzen Dreck, auf diesen Schweinegeruch, den Kuss des Lebens. Siehe, er war tot und ist wieder lebendig geworden, so sagt der Vater. Den Kuss des Lebens hat er ihm gegeben, ohne danach zu fragen, ob noch irgendwas übrig ist von dem Geld, von dem Erbe. Er hat nicht gefragt. Liebe ist dem Sohn widerfahren, nur Liebe. Und auch heute Morgen dürfen wir das wissen. Der Vater wartet. Und hier sind mit diesem Text nicht die gemeint, die noch verloren sind, die kein ewiges Leben haben. Dieser Sohn, der war schon mal im Vaterhaus und hatte sich abgewandt. Der Vater wartet auf uns, auf dich, der du erkennen musst, ich habe oft meine Güter, meine Gesundheit, meine Fähigkeiten für meine eigenen Ziele eingesetzt, ohne den Vater zu fragen. Ich habe das Vaterhaus verlassen, nach meinen Wünschen und Plänen gelebt. Er wartet auf dich und er möchte, dass du zurückkommst. Die Bibel sagt uns in Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Tue einen Schritt, der Vater tut zwei. Als er ihn von Ferne sah, haben wir hier gelesen, rannte der Vater ihm schon entgegen. Vielleicht sind in unserem Leben Dinge geschehen, die einem Gotteskind so nicht passieren sollten. Vielleicht haben wir Dinge gemacht, die ein Gotteskind nicht tun sollte. Nicht, dass wir es getan hätten, weil wir es nicht besser wussten. Wir wissen ja, wie es im Vaterhaus eigentlich zugeht. Wir wussten es schon, aber manchmal waren wir gleichgültig und oberflächlich. Und manche Christen meinen auch, Gott ist ja ein Gott der Liebe und so genau wird er es am Ende gar nicht nehmen. Ich glaube, Gott wird es noch viel genauer nehmen, als wir meinen. Wie genau es Gott einmal nehmen wird, weiß ich auch nicht. Aber das Wesen Gottes ist es, die Sünde zu bestrafen. Und deshalb hat er Jesus gesandt in diese Welt. Er hat seinen Sohn gesandt und der Herr Jesus ruft uns zu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns, ob wir bereit sind, umzukehren, zurück ins Vaterhaus zu gehen. Der verlorene Sohn machte sich auf und ging nach Hause. Und der Vater ging ihm entgegen und küsste ihn und der Sohn sagte, ich will nur noch Knecht sein. Und was sagt der Vater? Holt das beste Gewand. Das bedeutet, dass er seinem Sohn wieder Ehre widerfahren lässt. Der Ring ist ein Sinnbild für die Vollmachten, die er ihm neu erteilt. Er ist jetzt Sohn. Und die Schuhe schließlich bedeuten, dass er auch wieder als Sohn aufgenommen wurde. Denn nur die eigenen Kinder trugen Schuhe zur damaligen Zeit, die Knechte nicht. Verstehen wir, wie treu Gott ist. Der Sohn wollte nur Knecht sein. Er wollte vielleicht nur ein Stückchen Brot und ein Glas Wasser haben und der Vater sagt, schlachtet das beste Kalb. So ist Gott. Der Sohn wollte nur in der Nähe des Vaters sein, nur im Vaterhaus, nur das Dach des Vaterhauses über sich wissen. Mehr nicht, irgendwo in einer Ecke sitzen, auf einem alten Schemel vielleicht, aber wissen, ich bin zu Hause. Und der Vater sagt, lasst uns das beste Kalb schlachten, einen Fingerreif an seine Hand geben. Das beste Kleid soll er haben, das Kleid der Gerechtigkeit. Und wir alle wollen essen und trinken und fröhlich sein. Das ist der Vater. Der Vater wartet. Und wann wirst du zurückkommen? Wie lange willst du den Vater warten lassen? Er steht dort und wartet und schaut nach dir aus. Und wenn du dein Leben überdenkst, überschlägst, dann kannst du die Stimme Gottes hören. Ich habe dir Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Das ist Gottes Wunsch. Als du zu entscheiden hattest zwischen Leben und Tod, als es für dich, für dein Dasein ums Überleben ging, um Fluch oder Segen, da rief ich dir zu, erwähle das Leben, so ist Gott. Dieser Gott, der steht und wartet auch heute auf uns, er wartet, dass wir zurückkommen, wenn wir uns abgewandt haben. In unserem Text sagt der Vater, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wer sich heute auf den Weg macht, zurück zum Vaterhaus, der trägt dazu bei, dass Freude ist im Himmel. Gott möchte zu unseren Herzen reden und uns deutlich machen, was es heißt. Das Erbe, das er uns mitgegeben hat für dieses Leben, die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat hier auf dieser Erde, in rechter Weise zu gebrauchen. Nicht nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben, sondern den Willen Gottes zu tun. Jesus sagt in der Bergpredigt sehr ernst und sehr deutlich, und ich halte das für einen der wichtigsten Verse in Gottes Wort: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Haben wir den Vater gefragt? Haben wir nach seinem Willen gehandelt? Der verlorene Sohn wollte den Vater nicht mehr fragen, und das hat ihn bis an den Abgrund seines Lebens gebracht. Oft fragen wir den Vater nicht mehr und dann wundern wir uns, wenn in unserem Leben so manches schief geht und nicht mehr gelingt. Der Vater wartet, dass wir auch mit unserem Versagen zu ihm kommen. Und was wird er tun? Glaubst du ernsthaft, er würde dich wieder wegschicken? Gott möchte nicht, dass wir heute nach Hause gehen und sagen, ja, in meinem Leben ist manches passiert, was eigentlich nicht geschehen sollte. Ich war lieblos und wenn mir einer unfreundlich begegnet ist, dann bin ich auch unfreundlich geworden. Und ich habe so manches angeschaut und gehört, was ich nicht hätte sehen oder hören sollen. Und ich bin an so manchen Ort gegangen, von dem ich wusste, dass Jesus niemals mitgehen könnte. Und ich habe so manches getan, was ich nicht hätte tun sollen. Dinge, die in den Augen des Vaters nicht recht sind. Und dann werden manche vielleicht mutlos und sagen, weil das in meinem Leben so ist und weil ich mein Versagen schon so oft erfahren habe, hat es gar keinen Zweck, dass ich überhaupt noch einmal mit Gott anfange. Ich schaffe es nicht. Und genau das will der Feind, dass der Mensch so reagiert. Dass der Mensch sagt, es hat sowieso keinen Wert, ich schaffe es nicht. Dann hat der Widersacher Gottes gewonnen. Schaffen würde ich es auch nicht. Ich hätte es nie geschafft. Ich würde es auch heute nicht schaffen. Aber er, Gott, macht es doch. Was hat der Vater gesagt? Er war verloren. Jetzt aber ist er wieder zu Hause. Er ist unter meinem Dach, unter meiner Obhut. Und jeder, der im Vaterhaus ist, dafür sorgt der Vater, der ist nicht verloren. Und da gibt es kein Ich schaffe es nicht. Jesus Christus hat alles vollbracht. Er hat es geschafft. Was ich zu tun habe, das ist nur das eine. Mein Leben, mein Sein, alles wieder neu in die Hände Jesu zu legen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Mache du es. Aber ich möchte zurück ins Vaterhaus. Und Jesus versagt nicht. Nicht mit deinem Leben, auch nicht mit meinem Leben. Wir leben doch allein aus seiner Gnade. Auch ich bin in meinem Leben öfter mal in falsche Richtung unterwegs gewesen, musste mein Leben neu überdenken und sagen, ich will mich aufmachen und zurück zu meinem Vater gehen. Dann bin ich nach Hause gekommen, genau wie der verlorene Sohn. Und der Vater hat gewartet, der hat immer gewartet, immer. Ich kam nie an eine verschlossene Tür. Da stand der Vater und die Tür war offen. Das dürfen wir auch heute tun, heimkommen, sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und der Vater, der macht dir keine Vorwürfe. Der sieht nur, du bist gekommen. Der sieht den ganzen Dreck nicht. Der riecht den Gestank gar nicht. Nein, die Hauptsache, du bist da. Alles andere ist in dem Moment nebensächlich. Du bist da. Er will dich haben. Nur dich. Du bist gemeint. Du darfst zurückkommen. Du sollst zurückkommen. Zurück ins Vaterhaus. Der Vater wartet auf dich. Amen.